Ja, ich war vor ein paar Monaten eingeladen ins Bundeshaus. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Schweizer Politiker, die da waren, sehr begeistert waren zu Krypto. Sie kannten sich auch sehr gut aus.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Fabian Hediger spricht über die turbulente Gründung von Bitcoin Swiss, das Fiat-Finanzsystem und die Schweizer Kryptoindustrie. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co., Privatbankiers und Valitas.
Fabian, als Mitgründer von Bitcoin Swiss bist du mit 21 Jahren zum Unternehmer geworden. War das Zufall oder Absicht?
Ja, das war definitiv Absicht. Also mich hat Unternehmertum schon immer interessiert und die Wirtschaft. Ich bin in St. Gallen aufgewachsen und habe da auch an der HSG studiert. Und dann ja mit 21 habe ich Niklas kennengelernt. Und
was also Niklas Nikolaisen.
Genau. Und das war ein sehr großes Glück für mich, weil er hat schon Erfahrung gesammelt im Unternehmertum und ich konnte dann bei ihm mitarbeiten.
Mhm. Wie waren da die ersten Jahre mit Niklas Nikolaisen? Das ist der Mitgründer mit dir. Gab es auch noch einen dritten Mitgründer, glaube ich?
Ja, André Meitzen, ja, und Johannes Schweifer. Also wir waren zu viert.
Und wie habt ihr euch getroffen?
Ja, ich habe im 2023 mich mit Bitcoin beschäftigt und war extrem...
Also 2013?
Ja, ich habe mich 2013 mit Bitcoin beschäftigt, ja, und ich fand die Thematik extrem spannend, mhm, weil kurz bevor ich studiert habe, hat das Finanzsystem in der Schweiz einen großen Schock gehabt, in dem Credit Suisse und UBS fast untergegangen ist. Ja. Und ja, ich habe dann studiert und das war sehr oft Thema und die Fragilität des Finanzsystems, und Bitcoin ist da eine super Lösung dazu mit den 21 Millionen Bitcoin, Fixed Money Supply, mhm, und ja, ich war extrem begeistert von der Technologie, habe das Bitcoin White Paper gelesen und habe dann rumgeschaut, wo ich Bitcoin kaufen kann, und es gab verschiedene Plattformen, wo man das kaufen kann. Mt. Gox war in Japan oder Bitstamp in Slowenien. Und ich habe noch nie einen internationalen Banktransfer gemacht. Und mir war das ein bisschen suspekt, da in ein kleines Dorf nach Slowenien Geld zu schicken. Da habe ich rumgesucht und habe Niklas gefunden, und er hat Bitcoins verkauft, und ich konnte dann, einen Abend bin ich nach Zug gefahren und habe von ihm meine ersten Bitcoins gekauft, und Niklas als Persönlichkeit ist extrem visionär und kann extrem begeistern, extrem charmant, und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, und so sind wir dann in Kontakt geblieben, und später habe ich dann da angefangen.
Ihr habt zusammen die Firma gegründet. Wann war das?
2013.
Also gleich im selben Jahr. Also er hat gesagt, komm, wir machen eine Firma. Und er ist ja, glaube ich, deutlich älter war er als ihr.
Ja, genau. Er war da 37, als ich. Ich war 21 und André war 23.
Und dann habt ihr offenbar auch zusammen in einer WG gewohnt.
Ja, definitiv. Die Hotelpreise in Zug waren extrem teuer, waren irgendwie 150 Franken in der Nacht. Und da war es viel effizienter und kostengünstiger, zusammen zu wohnen. Und ich und André sind dann bei Niklas eingezogen. Und ja, das war eine sehr intensive Zeit, weil man hat zusammen gelebt und man hat zusammen sehr viel gearbeitet. Und ja, da haben wir... Bis 2018 haben wir zusammen gelebt, etwa 5 Jahre. War natürlich für das Business war super produktiv.
Und dann habt ihr euch ja Tag und Nacht gesehen, weil da seid ihr zusammen in ein Büro gefahren und seid auch zu dritt, habt ihr auch zu dritt gearbeitet.
Ja, also das ist, scheint komisch zu sein. Aber für uns, wir waren halt auch Freunde im privaten Leben und haben uns super gut verstanden und hatten in der ganzen Zeit nie einen Streit, oder wir waren einfach, ja, das hat sich auch nicht wirklich wie Arbeit angefühlt, weil man einfach eine gute Zeit hatte, man hat sich gut verstanden, man war motiviert, und ja.
Und ich glaube, was für Hürden seid ihr herangekommen? Was für Hürden gab es beim Aufbau des Unternehmens?
Ja, es gab verschiedene Hürden. In den Anfangsjahren waren sicher ein markantes Beispiel, wo als Mt. Gox unterging. Das war zu diesem Zeitpunkt die größte Börse, eine japanische Börse mit dem größten Handelsvolumen. Und da wurden dann die Banken in der Schweiz wurden sehr kritisch zu Krypto. Mhm. Und die haben dann uns einen Brief geschrieben, dass sie uns keine Bankkonten mehr zur Verfügung stellen wollen. Und dann für eine kurze Zeit hatten wir keine Bankkonten. Und das war natürlich sehr schwierig. Also wir wurden sogenannt debanked für eine Zeit. Das war sicher eine Hürde. Und dann, da Bitcoin Swiss das erste Unternehmen war, das in der Schweiz irgendwas mit Krypto oder Bitcoin gemacht hat, musste man alles den Leuten zuerst erklären, was es ist, weil die hatten noch keine ersten Berührungspunkte dabei, den Banken, unserem Regulator, die Selbstregulierungsorganisation WeCraft und Schritt für Schritt. Und man war sich auch noch nicht sicher, welche Geschäftsmodelle funktionieren im Kryptobereich. Und da musste man ein bisschen ausprobieren.
Mhm. Also Bitcoin Swiss bietet Bitcoin an und andere Kryptowährungen. Aber vielleicht kannst du mal grundsätzlich den Laien, die hier vielleicht zuhören und das gar noch nicht verstehen, erklären, was denn das überhaupt das Revolutionäre ist am Bitcoin-Finanzsystem gegenüber dem Fiat-Finanzsystem.
Ja, also beim Fiat-Finanzsystem.
Das ist das aktuelle Finanzsystem, was wir jetzt alle haben, oder? In dem die ganze Welt eigentlich drin ist, ja?
Genau. Mit den unterschiedlichen Fiat-Währungen. Einige sind besser, einige schlechter. Schweizer Franken, US-Dollar, Zimbabwe-Dollar. Mhm. Und in der Schweiz haben wir viel Glück. Der Schweizer Franken war relativ stabil über die Jahre. Hat jetzt auch Inflation gehabt seit dem Jahr 2000. Aber wenn man halt außerhalb der Landesgrenze schaut, der Dollar hat sich um 98% entwertet über die letzten 100 Jahre. Und in vielen Ländern hat man Hyperinflation. Viele der Fiat-Währungen enden in Hyperinflation. Und das verursacht einen riesen gesellschaftlicher Schaden, weil es einen Wechsel braucht auf ein neues Finanzsystem oder auf eine neue Währung. Und das Hauptproblem an Fiat-Währungen ist eigentlich, dass die Macht extrem zentralisiert ist, dass die Nationalbanker entscheiden über den Zinssatz und die Geldmenge und die ganze Gesellschaft muss da spuren und es ist auch nicht wirklich predictable, wie die entscheiden. Und bei Kryptowährungen, sie sind dezentral organisiert. Es ist ein Computerprogramm, wo man genau weiß, wie sich die Geldmenge entwickelt. Und bei Bitcoin ist es jetzt so, dass 21 Millionen Bitcoin erreicht werden wird und pro 10 Minuten 3,2 oder so neue Bitcoins generiert werden. Und das ist eigentlich ein großer Unterschied. Und es hat noch viele andere Unterschiede. Zum Beispiel, dass Transaktionen Tag und Nacht durchgeführt werden, 24/7. Mhm. Beim Fiat-Transfer, insbesondere internationale Transfers, hat man Bankferien oder übers Wochenende werden sie nicht geprocessed. Es hat viele unterschiedliche Aspekte, aber es ist definitiv eine sehr spannende Alternative zum aktuellen zentralisierten Finanzsystem.
Aber die meisten Leute trauen ja im Moment dem Franken und denke ich mit gutem Grund, aber auch dem Dollar und dem Euro. Wie siehst du das? Wie lange macht es der Euro noch? Wie lange macht es der Dollar noch? Du hast ja gesagt, viele dieser Währungen gehen in Hyperinflation, also ihr Wert geht gegen Null.
Ja, ich mache da keine Prognose, wie lange der Euro und US-Dollar überlebt. Ein paar Fiat-Währungen haben lange überlebt, aber was man sieht bei allen Fiat-Währungen, sie entwerten sich und sie sind kein Store of Value. Und ich denke, die Gesellschaft braucht eine Währung, wo man auch noch in 100 Jahren weiß, dass die stabil ist. Und das ist einfach beim US-Dollar oder beim Euro nicht gegeben. Und ja.
Bitcoin hat ja auch Inflation, aber sie ist kontrolliert und sie nimmt ja eigentlich ab.
Genau, genau. Mhm.
Jetzt, falls es jetzt mal große Turbulenzen gibt am Finanzmarkt, kann ja immer mal passieren. Seid ihr als Bitcoin Swiss darauf vorbereitet? Oder anders gefragt, ein Kunde, der seine Bitcoin bei euch aufbewahren lässt, kann er sicher sein, dass er sie wieder erhält? Weil bei einem Bankrun ist es ja alles andere als sicher.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei uns, wir sind nicht der Gefahr von einem Bankrun ausgesetzt, weil wir halten alle Bitcoins, die Kunden bei uns aufbewahren, 1:1. Also die sind hinterlegt bei uns. Und auch wenn jetzt alle Kunden sich entscheiden, die Bitcoins und Ether und die anderen Währungen von uns abzuziehen, können wir 100% unseren Kunden zurückzahlen. Und das auch unterschiedlich, wie eine Bank funktioniert.
Mhm. Zwischendurch habt ihr ja Bitcoin Swiss ja versucht, eine Banklizenz zu beantragen, zu erhalten. Davon seid ihr aber, glaube ich, wieder abgekommen.
Ja, davon sind wir abgekommen.
Warum denn?
Wir denken, dass der aktuelle Setup für uns besser ist. Wir können innovativer sein mit der Selbstregulierungsorganisation, wo wir angeschlossen sind als Finanzintermediär. Und auch die internationale Expansion können wir schneller agieren mit dem aktuellen Setup.
Okay. Ist es immer noch so, dass man bei euch mindestens 100.000 Franken mitbringen kann, damit man Kunde werden darf?
Ja, wir haben die Limite auf 50.000 Franken reduziert. Und wir haben hauptsächlich größere Kunden als Kunden von uns.
Was sind denn so typische Kunden für euch?
Die lassen sich in unterschiedlichen Gruppen klassifizieren. Zum einen haben wir die frühen Bitcoin-Investoren. Wir haben Foundations, die eine Kryptowährung weitertreiben und ein Treasury halten und die bei uns aufbewahren. Dann Firmen, die denken, dass es sinnvoll ist, einen Teil ihrer Reserven in Bitcoin anzulegen oder anderen Kryptowährungen.
Gibt es inzwischen viele?
Ja, insbesondere in den USA gibt es mit MicroStrategy ein...
Aber in der Schweiz?
Immer mehr kommt das auf.
Aber ist ja eigentlich nicht öffentlich.
Ja, das ist nicht öffentlich, welche Firmen Bitcoin halten in der Schweiz. An den... Die in den USA gelistet sind, die machen Filings und dort sieht man genau, wie viele Bitcoins die unterschiedlichen Firmen halten. Tesla, MicroStrategy,
weiter. Wie bewahrst du deine Bitcoin auf?
Das sollte man nicht öffentlich in einem Interview sagen.
Okay, gut. Dann überlassen wir das der Fantasie. Was mir immer auffällt, wenn ich mit Leuten rede aus dem Finanzbereich, alle jammern und klagen immer über die FINMA, über die Finanzmarktaufsicht, aber immer off the record, nie öffentlich. Was ist mit dir? Jetzt hast du eine Möglichkeit, die FINMA zu kritisieren, etwas zu sagen. Was sagst du dazu?
Ja, also ich habe eigentlich keine Kritik an der FINMA. Wir sind der SRO VQF unterstellt und das ist unsere Gegenpartei.
Was ist das?
Wir sind eine Selbstregulierungsorganisation, die uns in Bezug auf Geldwäscherei und anderen Themen überwacht. Und ich finde es sehr schön, wie sich die Schweiz entwickelt hat in Bezug auf Krypto. Die Schweiz hat die höchste Dichte an Banken, die ein Crypto-Offering anbietet. Wir haben sehr viele Unternehmen, die im Krypto-Bereich tätig sind. Über 1000 Unternehmen, die etwas mit Krypto hier zu tun haben. Und die Situation ist eigentlich sehr gut in der Schweiz, was Krypto angeht.
Jetzt, ihr bietet bei Bitcoin Swiss ja nicht nur Bitcoin an, sondern viele weitere Coins. Jetzt eingefleischte Bitcoiner behaupten, dass die auch wie Fiat-Geld alle irgendwann einen Wert von Null erreichen. Was ist deine Haltung dazu?
Es gibt auch viele Leute, die sagen, Bitcoin wird Null erreichen, aber es sind immer weniger, die das sagen.
Ja.
Für mich, unterschiedliche Kryptowährungen haben unterschiedliche Use Cases. Bei Bitcoin ist das Narrativ um Store of Value sehr stark. Und bei Ethereum
hat man die ganze Smart Contract Möglichkeiten der da. Und ein Beispiel ist zum Beispiel dezentralisierte Börsen, die rein auf einem Smart Contract laufen, wo man keine zentrale Institut braucht, ja, die das managt. Oder Prediction Markets, da gibt es ein interessantes Beispiel mit Polymarket, das wurde der größte Prediction Markt.
Ja, und das ist auch dezentral, von einer dezentralen Währung hinterlegt, oder?
Also es läuft auf Polygon, ist ja dezentral. Und da kann man wetten auf Ausgänge von Ereignissen. Zum Beispiel auch, wie die
US-Wahl zum Beispiel.
Genau, das war ein sehr großes, sehr spannend. Am Abend von der US-Wahl war ich vom Fernseher und habe das verfolgt. Und in den Medien, zum Beispiel bei SRF, war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und die sprach von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Aber auf Polymarket war schon 90% die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und die Voraussagen sind relativ präzise und ist wie eine neue Art an Information zu kommen.
Ja, interessant. Du bist ja Head of Innovation bei Bitcoin Swiss. Was gibt es denn für neue Dinge, auf die sich die Welt freuen kann? Was passiert Neues?
Ja, die Kryptoindustrie entwickelt sich sehr rapide. Am meisten begeistert im Krypto insgesamt bin ich auf diese Prediction Markets und dass die Grundtechnologie viel besser wird, dass die Scalability, wie viele Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden, die zum Beispiel bei Ethereum gab es einen großen Wechsel, indem sie von Proof of Work auf einen anderen Konsensus-Algorithmus gewechselt sind, Proof of Stake, und da Energieersparnisse von 99,95% hatten. Und da geht wirklich viel, die Fortschritte. Jetzt Bitcoin Swiss spezifisch sind wir natürlich auch Produkte am Weiterentwickeln, unter anderem Babylon, das ist ein Bitcoin-Staking-Protokoll, wo andere Chains gesichert werden über das Bitcoin-Holdings.
Also man kann euch Bitcoin zur Verfügung stellen und man kriegt dafür einen Zins.
Ja, man bekommt Staking-Rewards.
Mhm. Das sind diese Babylon-Coin, den kann man dann nachher wieder verkaufen, wenn man will.
Oder halten.
Genau. Oder halten, okay. Ah, interessant, ja. Ja, ein Problem bei vielen Bitcoiner ist ja, dass sie irgendwann ihre Bitcoin so unglaublich viel wert sind, dass sie gar nicht mehr arbeiten müssen. Ist das auch ein Problem bei Bitcoin Swiss, dass ihr Angestellte habt, die sagt, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten? Oder wie motivierst du dich zum Beispiel?
Ja, also wir hatten sicher Fälle, wo Mitarbeiter sehr reich wurden, weil sie einfach in Bitcoin investiert haben und sich dann in den Frühruhestand gesetzt haben. Einige haben weitergearbeitet, weil sie einfach sehr begeistert sind von der Technologie, von der Veränderung des Finanzmarkts und die nicht arbeiten, dass sie ein bisschen mehr Schweizer Franken jeden Monat auf dem Konto haben, sondern die Grundbegeisterung von der Ideologie, von der Technologie.
Ist auch bei dir der Fall?
Ja, ich bin auch sehr überzeugt, dass wir in einem sehr spannenden Abschnitt in der Geschichte sind, wo 2008 wurde Bitcoin das White Paper veröffentlicht und 2009 wurde dann das Bitcoin-Protokoll gelauncht. Und mittlerweile gibt es Tausende von Cryptocurrencies, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und in den nächsten Jahren findet man raus, welche sich durchsetzt. Und ich finde das ein extrem spannender Zeitpunkt.
Auf was tippst du?
Ja, auf was tippe ich? Ich würde sagen, ich habe ein diversifiziertes Portfolio und ich maß mir da nicht an, den Gewinner zu sagen, Bitcoin wird oder Ethereum wird.
Also bist du ergebnisoffen.
Ja. Ich bin von verschiedenen Kryptowährungen sehr begeistert und bin die Fortschritte, die die machen, das, und die Communities da. Also ich bin da nicht ein Hardliner, der sagt, nur Bitcoin ist es oder nur Ethereum ist es.
Ja. Jetzt eben, ihr habt wie viele Mitarbeiter? 200 oder so?
Ja, 200.
Genau, und ihr seid jetzt, du hast auch gesagt, es ist ganz viel Boom und neue Firmen oder so, aber wenn ich jetzt zur UBS gehe als Kunde und sage, ich will Bitcoin halten, dann geben sie mir bis heute kein Angebot?
Ja, das ist sehr schade. UBS scheint da nicht so innovativ zu sein, aber wir haben andere große Player wie BlackRock, die eine Bitcoin-Strategie verfolgen mit dem ETF, der anfangs 2024 gelauncht hat. Und ja.
Und wenn du jetzt 10 Jahre vorausschaust, in was für einer Welt werden wir sein? Werden wir noch mit Bargeld zahlen oder mit Twint? Oder?
Ja, ich denke, wir werden weiterhin Bargeld haben, wir werden weiterhin Twint haben, aber die Krypto-Adoption, die schreitet voran. Insbesondere in Ländern mit instabilen Finanzsystemen, wo hohe Inflation ist. Zum Beispiel Venezuela hat eine sehr hohe Adoption. Oder in Ländern, die viel von internationalen Währungstransfers profitieren. Zum Beispiel El Salvador. Dort viele El Salvadorianer sind ausgewandert in die USA. Und es ist sehr effizient, Bitcoins von den USA in nach El Salvador zu schicken, anstatt mit Western Union. Da denke ich, ja, Kryptoadoption schreitet definitiv schnell voran in kommenden Jahren.
Was hat dich das Unternehmertum insgesamt gelehrt? Also eben, du hast, weißt mal, an der Uni St. Gallen, bist dann sofort Unternehmer geworden. Was hast du daraus gelernt?
Ja, was einem an der Universität St. Gallen beigebracht wird, jedenfalls in meinem Studium, meinem Studiengang oder in den Jahren, wo ich an der HSG war, war eher abgezielt auf sehr große Unternehmen. Und Bitcoin Swiss hat ja sehr klein angefangen. Und jetzt kann man viel mitnehmen. Der Bitcoin Swiss mittlerweile 200 Mitarbeiter, gute Strukturen, Prozesse, die viel Technologieaspekte hat es drin mit vielen Systemen. Da kann man viel vom Know-how nutzen, was einem da beigebracht wurde und was man gelernt hat.
Ja. Du hast auch ein neues Projekt ins Leben gerufen, das heißt kryptopolitik.ch. Um was geht's da?
Ja, ich war vor ein paar Monaten eingeladen ins Bundeshaus und wir haben dort unterschiedliche Politiker getroffen, Nationalräte, Ständeräte, sogar kurz den Bundesrat Guy Parmelin. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass die Schweizer Politiker, die da waren, sehr begeistert waren zu Krypto. Sie kannten sich auch sehr gut aus. Wir haben diskutiert, ob die Schweizer Nationalbank Bitcoin halten darf rechtlich, und wir haben andere Themen besprochen. Und es waren aber nur vereinzelte Politiker. Ja. Mich hat es halt wundergenommen, ist das eine Repräsentation von allen Politikern dort? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Daten von der parlament.ch-Seite runtergeladen, wo man alle Geschäfte im Parlament sieht, also da die Motion und Interpellation und alle die Themen, und die klassifiziert, ob die Pro- oder Anti-Krypto sind und wer Supporter von den Pro- und Anti-Krypto-Motions sind oder Geschäften. Und was ich gesehen habe, ist, dass das Schweizer Parlament eigentlich sehr pro-Krypto ist. Es gibt unterschiedliche Initiativen, die da vorangetrieben wird. Zum Beispiel ein Thema war, ob die Schweizer Nationalbank Bitcoin halten darf rechtlich. Ja. Und da hat man, ich glaube, etwa 25 National- und Ständeräte haben das unterstützt. Und ja, generell ist das sehr, meine Conclusion aus diesem Projekt war eigentlich, dass es sehr pro-Krypto ist, das Schweizer Parlament.
Ja, und es gibt Befürworter und Gegner aus allen Parteien, lustigerweise.
Ja, definitiv. Ich habe dann auch die Public Statements von den Nationalräten und Ständeräten, nach denen suchen lassen. Und da habe ich gesehen, dass die aktuellen Nationalräte und Ständeräte eigentlich sehr positiv zu Krypto sind. Sie sind gegen ein Bitcoin-Verbot zum Beispiel. Mhm. Und die Tendenz ist sehr, sehr gut für Krypto hier.
Ja. Also, letzte Frage. Wenn du einem Jungunternehmer einen Rat geben solltest, was wäre das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns hat es sicher sehr geholfen, dass Krypto ein Megatrend war und wir sehr früh waren und eigentlich lange gegen den Strom geschwommen sind und viele sehr kritisch dem gegenüber waren. Aber wir haben sehr stark daran geglaubt, auch in den Jahren, wo ist eigentlich der Preis nur nach unten gegangen ist, 2014, 2015. Und ja, das auf einen Megatrend aufzuspringen und durchzuhalten, auch wenn es sehr tough ist in den ersten Jahren.
Gut, vielen Dank für das Gespräch.
Hey, danke mal.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.